Willkommen zum Dossier-Podcast. Mein Name ist Angela Lexer und ich darf euch durch das heutige Interview führen. Worüber wir reden? Mehr als 1 Million Menschen in Europa haben unterschrieben für das Recht auf sichere und zugängliche Schwangerschaftsabbrüche. Die BürgerInneninitiative My Voice, My Choice hat Ende Februar 2026 die EU-Kommission zum Handeln gebracht. Künftig kann Geld aus dem Europäischen Sozialfonds auch für Schwangerschaftsabbrüche verwendet werden. Aber der große Durchbruch, der bleibt aus. Neue Mittel gibt es nicht. Und ob diese Möglichkeit überhaupt genutzt wird, entscheiden weiterhin die einzelnen Mitgliedstaaten selbst. Das zeigt ein Grundproblem. Reproduktive Rechte sind in Europa alles andere als einheitlich geregelt. Während Länder wie Schweden oder Frankreich Schwangerschaftsabbrüche weitgehend entkriminalisiert und relativ gut in ihre Gesundheitssysteme integriert haben, ist der Zugang in anderen Staaten stark eingeschränkt. Besonders drastisch ist die Lage in Polen, wo Abbrüche nur in Ausnahmefällen erlaubt sind, mit gravierenden Folgen für Betroffene. Und Österreich? Hier ist der Schwangerschaftsabbruch seit 1975 zwar innerhalb bestimmter Fristen straffrei, aber bis heute nicht Teil der regulären Gesundheitsversorgung. Der Eingriff muss in der Regel privat bezahlt werden. Die Versorgung ist regional lückenhaft und verlässliche Zahlen fehlen vollständig. Gleichzeitig reisen jedes Jahr Frauen aus anderen EU-Staaten, wie zum Beispiel aus Polen, nach Österreich, um hier einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Was das über den tatsächlichen Stand reproduktiver Rechte in Österreich und Europa aussagt, darüber sprechen wir heute mit Rebecca Pflug. Sie ist Universitätsassistentin für vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Wien mit Schwerpunkt auf Südost- und Osteuropa. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit reproduktiven Rechten, feministischen Bewegungen und dem politischen Umgang mit Geschlecht, insbesondere im Spannungsfeld von Liberalisierung und antifeministischem Backlash. Sie hat in Freiburg Politikwissenschaft und in Berlin Osteuropa-Studien mit juristischem Schwerpunkt studiert und dazu auch in Polen und Georgien geforscht. Mit ihr wollen wir heute darüber sprechen, wie unterschiedlich der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in Europa geregelt ist und was das konkret für Betroffene bedeutet. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Rebecca.
Schön, dass ich da sein darf.
Wie geht's dir heute?
Sehr gut. Ich komme gerade aus der Uni, hatte ein Seminar diese Woche und freue mich, jetzt hier das Thema nochmal einem anderen Publikum erklären zu können oder im Gespräch mit euch darüber zu reden.
Danke. Rebecca, in Österreich ist der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen seit 1975 im Rahmen der Fristenregelung straffrei. Wie kam es zu dieser im Sinne der Frauengesundheit bahnbrechenden Regelung?
1975 ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Meilenstein, wenn es um die rechtliche Regelung zum Recht auf Schwangerschaftsabbruch in Österreich geht. In Österreich waren Schwangerschaftsabbrüche durch Gesetze seit dem 18. Jahrhundert, dem sogenannten Theresianischen Strafgesetzbuch, geregelt und in dem Fall als ein sehr schweres Verbrechen angesehen. Was heißt sehr schweres Verbrechen? Das heißt, Frauen riskierten Gefängnisstrafen bis hin zur Todesstrafe. Die Todesstrafe wurde dann 1852 abgeschafft, aber weiterhin drohte eben Gefängnis. So ein Verbot damals führte schon dazu, dass viele Frauen dann eben eine Schwangerschaftsabbruch heimlich vornahmen. Das hat sich nicht groß unterschieden zu dem, wie es leider heute in sehr restriktiven Ländern oder in Ländern mit sehr restriktiven Regelungen auch noch passiert. Und dass sie zu solchen sogenannten, und seitdem kennen wir auch den Begriff der Engelmacherinnen gegangen sind, also Ärztinnen und Ärzte oder auch Menschen, die sich als solche ausgegeben haben, die dann unter sehr unhygienischen Bedingungen illegal Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen haben. Dadurch sind dann unzählige Frauen ums Leben gekommen oder erlitten auch massive Gesundheitsschäden. Und an dieser Stelle sei schon mal gesagt, das betraf damals vor allen Dingen ärmere Frauen und Arbeiterinnen. Also an der Stelle schon damals war ein Schwangerschaftsabbruch wie heute auch eine Sache, die man sich leisten muss. Dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es das erste Mal so die, und was wir auch wissen von tollen feministischen Historikerinnen, die ersten sozialdemokratischen Frauengruppen, die es geschafft haben, Kampagnen und Aktionen und Demonstrationen zu organisieren, um gegen diese Regelung vorzugehen. Und damals hieß es oder nannten sie den Paragraphen den sogenannten Fluchparagraph 144, also falls man davon heute noch hört. Das sind so die Begriffe von damals. Und sie wollten eben, dass dieses Gesetz komplett aus dem Strafgesetzbuch rauskommt und dass der Zugang legal und frei möglich ist. Damals, also in den 20ern, scheiterten sie an bürgerlichen Mehrheiten, also konkret schon zu nennen, katholische Kirche, konservative Parteien und solche Akteure hatten einfach einen sehr großen Einfluss, sodass das verhindert wurde, obwohl diese Frauenbewegungen auch sehr stark und auf jeden Fall nennenswert sind. Dann unter dem nationalsozialistischen Regime hat sich in Österreich die Lage nochmal massiv verschärft, also dass ein Schwangerschaftsabbruch, der vorgenommen wurde, wieder mit dem Tode verurteilt werden konnte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das dann zwar wieder zurückgenommen, aber trotzdem blieb halt Schwangerschaftsabbruch weiterhin eine Straftat. Und damit kommen wir jetzt auch zur Regelung 1974 und 1975. Und diese Veränderungen, die haben wir auf jeden Fall der Frauenbewegung der 1970er zu verdanken, die erneut forderte, dass eben Schwangerschaftsabbruch nicht bestraft werden darf. Das heißt, dass die Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen nicht im Strafgesetzbuch stehen und durch eine sogenannte Fristenlösung geregelt werden. Bekannt sind so Slogans wie »Mein Bauch gehört mir«, das haben vielleicht schon einige gehört. Und damit sollte eben oder wurde eben so eine Selbstbestimmung über den eigenen Körper von Frauen gefordert. Das ist auch nicht singulär damals passiert. Das war so, es gab viele Bewegungen auch in West- und Südosteuropa, die vor allen Dingen von Frauen vorangetragen worden sind, die dasselbe forderten und auch zeitgleich in den USA. Und durch diesen Druck, den diese Organisationen eben aufgebaut haben, und einer besonderen Situation oder der Möglichkeit, dass die SPÖ damals alleine regiert hatte, hatte die SPÖ dann auch diesen Druck beigegeben und hatte auch keine Koalitionspartner, die von konservativer Seite auf die Bremse gedrückt hätten. Und so konnte dann unter Justizminister Christian Brode von der SPÖ und im Rahmen einer allgemeinen Strafrechtsreform am 29. November 1973 die Fristenlösung beschlossen werden, die dann auch am 1. Jänner 1975 in Kraft trat.
Was jetzt auch immer im Zusammenhang mit der Historie auch erwähnt wird und auch jetzt, ist ja schon auch diese Straffreiheit, die wir ja jetzt als Erbe haben von dieser Zeit, die aber nicht sagt, dass ein Schwangerschaftsabbruch in Österreich legal ist.
Das Ergebnis von 1975 ist eben, dass Schwangerschaftsabbrüche prinzipiell verboten bleiben, aber das Gesetz Ausnahmen sieht. Verboten heißt, weil sie eben im Strafgesetzbuch verankert bleiben. Die Ausnahmen, die es gibt, sind, wenn eine Frau ihre Schwangerschaft innerhalb von 3 Monaten abbricht, wird sie nicht bestraft. Das heißt, das sind diese 3 Monate, das ist eine Zeit, also eine Frist, in der es diese Straffreiheit geben kann. Was heißt es konkret? Also laut dem Gesetzestext von 75, den wir heute haben, werden nicht nur Schwangere bestraft, die einen Abbruch durchführen lassen, sondern eben auch die ÄrztInnen. Also das möchte ich auch mal gerne betonen. Das ist eine wichtige Auswirkung, über die das medizinische Fachpersonal, das Frauen dabei eben unterstützt, weil damit sie es eben auch nicht alleine machen müssen. Auch die werden, wenn die einen Schwangerschaftsabbruch nicht innerhalb diesen Fristen und den Regelungen, die es dann noch gibt, durchführen, sind die auch davon betroffen. Fristenlösung heißt weiterhin, es gibt eine Zeit, diese Frist, in der Schwangerschaftsabbruch straffrei vorgenommen werden darf. In Österreich ist es bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Und in diesem Zeitraum braucht man eben keinen besonderen Grund. Und diese besonderen Gründe werden Indikationen genannt, also wenn ich das in Zukunft synonym bezeichne, das sind Gründe, Beweggründe, Indikationen, die man teilweise angeben muss, teilweise nicht. Und prinzipiell liegt die Entscheidung dann auch bei der Schwangeren. So. Nach Ablauf diesen ersten 3 Monaten kann ein Schwangerschaftsabbruch nur unter bestimmten Bedingungen, Gründen, Indikationen straffrei vorgenommen werden. Das erste ist, wenn eine ernsthafte Gefahr für die körperliche und seelische Gesundheit oder das Leben der Schwangeren besteht. Der zweite Grund ist, wenn eine schwere geistige, sogenannte geistige oder körperliche Behinderung des Kindes zu erwarten ist. Und drittens, wenn die Schwangere zum Zeitpunkt des Empfängnisses jünger als 14 Jahre alt ist. Jugendliche ab dem 14. Lebensalter können dann eigenständig in einen Schwangerschaftsabbruch einwilligen, ohne dass die Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich ist. Vor dem 14. ist für den Schwangerschaftsabbruch immer die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Also grundsätzlich führt auch damals die Regelung von 75, die wir heute noch haben, weiterhin aber zu einer Stigmatisierung und auch Verunsicherung von Schwangeren, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen wollen, und eben auch den Ärztinnen und Ärzten, die diese medizinische Hilfeleistung, also damit ein reproduktives Grundrecht eigentlich anbieten.
Mhm. Genau. Hinzu kommt ja auch noch, weil es eine größere Stigmatisierung gibt zu dem Thema, in Österreich herrscht auch eine Versorgungslücke. Abbrüche sind eine Privatleistung, die je nach Vorgang und anbietender Stelle zwischen 350 und 940 Euro kosten kann. Woran scheitert die Forderung, dass diese medizinische Leistung wie viele andere Leistungen auch von der Krankenkasse übernommen wird, dass es einfach eine Gesundheitsleistung ist?
Naja, solange wir eine Regelung im Strafgesetzbuch haben, warum sollte dann eine Krankenkasse eine potenzielle Straftat, auch wenn sie straffrei ist unter bestimmten Regelungen, dafür eine Kosten übernehmen? Also das, solange das nicht in einem gesetzlich-rechtlichen Rahmen geregelt wird, wird es keine Kostenübernahme flächendeckend geben, sondern nur unter diesen ganz speziellen Gründen, wenn die Gefahr des Lebens der Schwangeren besteht, dann greifen auch ärztliche Kodexe, dass man eben das Leben rettet. Aber ansonsten wird keine Straftat, potenzielle Straftat, auch wenn sie straffrei sei, übernommen von der Krankenkasse.
Vorher hast du schon ein bisschen angeschnitten, welche Gruppen besonders betroffen sind. Kannst du uns vielleicht auch ein bisschen erzählen, welche, ich meine, man kann sich's wahrscheinlich herleiten, durch die aktuellen Kosten und durch die Versorgungssituation, welche Gruppen sind da am stärksten betroffen?
Schwangerschaftsabbrüche muss man sich leisten können. Also wer hat einfach mal so eben diese, ich sage immer so 330 bis 339 Euro, das, was du genannt hast, ist genauso richtig, Kosten einfach auf der hohen Kante. Eine ungewollte Schwangerschaft ist was, was man nicht plant, was ja halt das Wort ja auch schon in sich drin hat. Das heißt, man rechnet nicht mit dieser zusätzlichen Ausgabe per se. So, jetzt leben wir in Zeiten, wo einfach generell sich Kosten erhöhen, Inflation und so weiter. Das heißt, es betrifft nicht nur Personen, die finanziell sowieso nicht gut aufgestellt sind, weil sie in Berufen arbeiten, die nicht genügend Gehalt bekommen, sondern es betrifft auch Studierende, also alle Menschen, die jetzt nicht einfach per se dieses Geld auf der Kante haben. Und bezüglich Kosten betrifft es auch nochmal, also es bleibt nicht bei diesem Geld, sondern wenn wir uns vor allen Dingen die Versorgungslücken angucken, dann kommen in Bundesländern, in Österreich, wo in denen einfach die Versorgung flächendeckend nicht gewährleistet ist, und da sind ganz prekär zu nennen Länder wie Vorarlberg oder auch Tirol oder auch das Burgenland, da kommen dann einfach auch nochmal Fahrtkosten hinzu. Oder es kommt eben nochmal Kosten für Kinderbetreuung hinzu, wenn man schon Kinder und viele Schwangere, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, das wissen wir aus der Forschung, haben schon Kinder auch. Oder man muss sich sogar halt einen Tag, zwei Tage Urlaub dafür nehmen, weil man eben so eine lange Fahrt vor sich nehmen muss.
Mhm. Ich habe da eher auch noch die Zahlen. In jedem Bundesland gibt es ja nicht ausreichend Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, wie du eben erwähnt hast. Also wir haben niemanden im Burgenland, zum einen Arzt in Tirol, je zwei Kliniken in Oberösterreich, Salzburg und Steiermark, je drei in Kärnten und Niederösterreich und insgesamt 13 Stellen in Wien. Also ich denke, wir können von einer Unterversorgung sprechen, oder?
Ja, ich würde definitiv sagen, es gibt eine Unterversorgung bei diesem Angebot, und das ist ein massives Problem, wenn es um die Gewährleistung von reproduktiven Rechten von allgemeinen Menschen, aber insbesondere von Frauen in Österreich.
Mhm. Ärztinnen verdienen ja bei den Abbrüchen Geld an ihren PatientInnen. Natürlich, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, es steht noch im Strafgesetzbuch, aber warum bieten dann nicht trotzdem mehr Ärztinnen diese Leistung an, denkst du?
Wenn etwas angeboten wird, was im Strafgesetzbuch steht, dann bewegt sich in dem Fall eine Ärztin und ein Arzt oder auch generell das medizinische Personal einfach in einer Grauzone. Und das ist eine wahnsinnige Verunsicherung. Das meinte ich vorhin mit Verunsicherung. Und das wissen wir auch aus der Forschung, dass sobald man sich generell als Mensch in so einem rechtlichen Grauzonen bewegt, einfach eine große Unsicherheit herrscht, inwiefern man sich verhalten soll. Das heißt, um dieses Ganze zu vermeiden, kann man sich schon einfach generell mal dafür entscheiden, es nicht zu tun. Dann gibt es noch den Grund, wir dürfen nicht vergessen, Österreich ist ein sehr katholisch-religiös geprägtes Land. Das heißt, das kann gegen etliche religiös-ethischen Vorstellungen des Personals einfach widersprechen. Deswegen müssen sie es auch nicht durchführen. Und das Dritte ist, es wird schlicht auch nicht ausgebildet. Also da haben wir dieselbe Situation wie auch in Deutschland. Wie soll etwas durchgeführt und angeboten werden, wenn man als Ärztin oder Arzt es einfach nicht erlernt hat?
Mhm. Ja. Ich frage mich halt auch, wo ist der Unterschied, wenn ich andere Operationen vornehme, die vielleicht ästhetische Gründe hat oder was auch immer, wo es dann heißt, das ist halt mein Körper und meine Entscheidung. Mhm. Was macht da den Unterschied dann, wenn es um den Schwangerschaftsabbruch geht, dass es dann nicht mehr mein Körper und meine Entscheidung ist?
Bei Schwangerschaftsabbrüchen haben wir eigentlich immer zwei Interessen, die konträr stehen. Und diese beiden Interessen sind in Österreich, in Polen, in Deutschland auch jeweils verfassungsrechtlich verankert. Und das ist einmal das Interesse der schwangeren Person und das andere wird konstruiert oder ist auch das Recht des sogenannten ungeborenen Lebens. Also in Deutschland steht tatsächlich ungeborenes Leben auch im Strafgesetzbuch drin. Ich spreche gerne von dem medizinischen Begriff, dem Fötus oder dem Embryo. Und wenn wir darüber reden, über klinische Eingriffe, die mein Äußeres verändern, die auch dazu führen, zu einer Geschlechtsumwandlung und so weiter, dann befinden wir uns auch aktuell gerade in sehr hitzigen Diskussionen darum, vor allen Dingen, wenn es um Kinder geht und Jugendlichen, dass das vor der Pubertät und so weiter passiert. Und schon da sehen wir ja sehr harte Kämpfe, können diese Menschen das entscheiden? Das heißt, es wird da schon den Menschen abgesprochen, ob sie es entscheiden können oder nicht. Jetzt haben wir bei der Thematik Schwangerschaftsabbruch auch noch dieses Recht des Embryos oder des Fötus. Und da kommt dann jetzt die Argumentation oder die Problematik einher und mit, ab wann sprechen wir oder können wir von Leben bei dem Fötus und dem Embryo sprechen. Und es gibt eben sehr religiöse Argumentationen, die sagen, okay, wir definieren Leben ab dem Moment, wo eine Eizelle befruchtet wird. Es gibt eher medizinische Definitionen, die davon ausgehen, ab wann wäre ein Fötus außerhalb der Gebärmutter lebensfähig und so weiter. Ab dem Moment, wo man einen Herzschlag hört und so. Und das heißt, bei dieser Entscheidung eines Schwangerschaftsabbruchs versus anderen medizinischen Eingriff haben wir also nicht nur die Situation, dass wir der schwangeren Person auch noch absprechen, ob sie das entscheiden kann oder nicht, sondern wir haben auch noch das Interesse des Fötus oder des Embryos auch noch mit rein. Und deswegen ist das ein viel differenziertere Argumentation oder Diskussionsgrundlage als bei dem anderen Thema. Ja.
Was auch auffällig ist, es gibt zu Schwangerschaftsabbrüchen keine statistischen Erhebungen in Österreich auch. Oft wird gesagt, dass die Forderungen nach solchen Zahlen von konservativer Seite kommen, also von AbtreibungsgegnerInnen. Wie kommt das oder wie ordnest du das ein, dass es so wenig Material und Daten gibt zu diesem Thema?
Also wieso es keine Statistik in Österreich gibt, liegt daran, dass Schwangerschaftsabbrüche eben eine Privatleistung sind. Also es ist einfach schwer, es zu erheben. Würden alle Schwangerschaftsabbrüche von der Krankenkasse übernommen werden, dann könnten diese eben auch leicht erhoben werden, weil dann nimmt man seine Karte und dann über die Abrechnung und so weiter. Was man erheben könnte aktuell wäre, wie viele Medikamente für verschiedene Arten von Durchführungen zum Beispiel bestellt worden sind. Bezüglich des medikamentösen Abbruchs beispielsweise wäre das ganz einfach, da in Österreich eh nur eine Apotheke dieses Medikament vertreibt. Und damit hätten wir dann zum Beispiel Zahlen zum medikamentösen Abbruch. Ich weiß, es gibt sehr häufig den Ruf nach Statistik, auch für von den sogenannten Pro-Choice, also die sich für eine Legalisierung einsetzen, Gruppen und AktivistInnen. Meine Frage wäre da, was würde eine Statistik bringen? Also einerseits, wir könnten erheben, wir wüssten, wie viele Schwangerschaftsabbrüche in Österreich durchgeführt werden. Es gibt allerdings sehr gute Tools, dass wir das schätzen können, wissenschaftlich. Interessant wäre ja auch aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive, welche Gründe gibt es, warum Schwangere eben einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen wollen. Und da kann ich sagen, wissenschaftlich ist das alles schon längst erforscht. So, wir wissen die Gründe, wir wissen Mechanismen, die es braucht, wenn wir es verhindern wollen, also wenn wir ungewollte Schwangerschaften verhindern wollen. Wir wissen, was es dazu braucht. Das heißt, ich wäre dafür, nicht jetzt Geld in noch eine wissenschaftliche Forschung oder in eine Statistik reinzubuttern, sondern viel eher in Maßnahmen und Mechanismen, um ungewollte Schwangerschaften A zu verhindern oder auch Frauen darin zu bestärken, Schwangerschaften auszutragen. Also damit einhergeht, wir wissen mittlerweile, dass finanzielle Gründe, und ich habe das vorhin auch gesagt, mit Inflation und steigenden Preisen und Abbau von Kita-Plätzen und so weiter und so fort, Frauen sich nicht zutrauen, viele Kinder zu bekommen, auch wenn es einige PolitikerInnen gerne mal fordern. Aber das sind so eine der Gründe und ich wäre gerne dafür, dass da rein dann Geld gesteckt wird und nicht in die weitere Forschung, auch wenn ich immer für Forschung bin. Aber aus der Sicht kann ich sagen, wissen wir alles schon. Mhm.
Das ist auch ein bisschen so eine Ablenkung immer, oder dieser Ruf nach Zahlen.
Ja, nach Zahlen, nach Statistiken. Wir haben in Deutschland ein Ähnliches gehabt. Dafür hatte unter dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn, der wollte Geld locker machen für eine Forschung darüber, wie es Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch geht. Auch das wissen wir schon. Und wir wissen auch, dass Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, meistens sehr erleichtert sind, wenn es ihnen danach nicht gut geht und vor allen Dingen psychisch nicht gut geht, dann liegt das vor allen Dingen daran, dass es stigmatisiert ist und dass sie einfach Kosten ausgeben mussten, die sie nicht eingeplant hatten, die sie vielleicht nicht hatten. Aber auch all das wissen wir und Jens Spahn ist Mitglied der CDU, also vergleichsweise mit der ÖVP in Österreich, also einer sehr konservativen Partei. Und auch das wäre schon wieder eine ablenkungswissenschaftliche Forschung gewesen, die wir nicht brauchen.
Kommen wir noch mal kurz zu den Fristen zurück und vielleicht schauen wir auch ein bisschen größer nach Europa. Es gibt Länder, in denen ein Schwangerschaftsabbruch auch länger als in Österreich möglich ist. In den Niederlanden zum Beispiel wird ein Schwangerschaftsabbruch bis zur 22. Schwangerschaftswoche durchgeführt, in England bis zur 24. Schwangerschaftswoche, in Schweden bis zur 18. Schwangerschaftswoche. Und meine Frage wäre an dich, Rebecca, warum gehen die zeitlichen Regelungen teils so stark auseinander?
Also generell kann man sagen, dass es weltweit einfach nicht eine einzige Regelung zum Schwangerschaftsabbruch gibt, die einer anderen gleicht. Das hat verschiedene Gründe, weil der wichtigste Grund dahinter ist, es gibt immer sehr unterschiedliche Grundlagen, auf denen die ersten Regelungen basieren. Wie ich in Österreich gesagt habe, das Strafgesetzbuch. In anderen Ländern ist es gar nicht von vornherein im Strafgesetzbuch geregelt gewesen. So. Und Regelungen oder Faktoren, die auf vor allen Dingen zeitlichen Komponente einwirken, sind ganz unterschiedliche, nämlich einmal so eben diese historische Rechtsentwicklung, dann aber auch religiös-ethische Vorstellungen, wie ich vorhin gesagt habe, also ab wann definieren wir was lebenswert ist und was nicht. Also bei der Fristenlösung geht es wirklich tatsächlich mehr um den Embryo und den Fötus. Ab wann können wir gewährleisten, dass wir eben die Schwangerschaft abbrechen oder unterbrechen? Was bei den ersten 3 Monaten übrigens sehr natürlich ist, also die Zahl an Schwangerschaften und Abgängen von Frauen, die schwanger sind oder von schwangeren Personen, ist in den ersten 3 Monaten sehr, sehr hoch. Wir reden da nur einfach sehr wenig drüber, es ist ein sehr stigmatisiertes Thema. Wenn wir da viel mehr drüber reden würden, wüssten wir, wie natürlich in Anführungsstrichlein eigentlich ein Abgang in den ersten 3 Monaten auch ist. So. Genau, dann gibt es eben diese unterschiedlichen ethnischen Vorstellungen, daneben eben medizinische Interpretationen, wie ich das vorhin auch gesagt habe, und dann auch einfach eine politische Dynamik. Also wer ist gerade an der Regierung und kann das jetzt gerade durchsetzen, eine Fristenlösung oder nicht, weil Fristenlösungen auf jeden Fall als sehr liberal gelten. Das heißt, alle, die eine Legalisierung und Liberalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen fordern, wollen ja, dass es raus aus dem Strafgesetzbuch geht und dann schon auch geregelt werden. Also niemand, der für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen kämpft, möchte, dass es keine Regel gibt. Und eine der liberalsten Regelungen sind eben Fristenlösungen. Und je weiter diese Fristenlösung vorgeht, desto liberaler ist meistens eine Gesellschaft, dann die Regierung gewesen, die gerade da war, oder eine Frauenbewegung erfolgreich gewesen.
Ja. Mhm. Kannst du mir vielleicht auch ein bisschen einen Überblick geben? Sind Schwangerschaftsabbrüche in der EU großteils illegal oder zugelassen? Wie würdest du das einschätzen?
Also es gibt eine sehr große Bandbreite von Ländern, die auch schon, dessen Namen auch schon gefallen sind. Also sehr, sehr restriktiv, ist dabei leider immer noch Malta zu nennen. Polen hat sich verschlimmert. In Irland kam es zum Glück zu einer Legalisierung durch eine ganz bemerkenswerte Kampagne, die auch, by the way, von polnischen AktivistInnen mit unterstützt worden sind. Dann haben wir so genannte Kompromisse und Status-Quo-Regelungen, die im Strafgesetzbuch weiterhin verankert sind. Da würde ich halt eben Deutschland und Österreich nennen. Und dann gibt es so Lichtblicke, was man sich wünscht, wenn man sich für reproduktive Rechte einsetzt, wenn man pro-choice ist, dann sind das so Länder eben wie die Niederlande. Das hat sich allerdings auch in der Zeit innerhalb von Europa sehr gewandelt. Also diese Art, dass man für einen Schwangerschaftsabbruch sein Land verlassen muss, das war in Deutschland auch eine Zeit lang so, dass so die Frauen, unsere Mütter, Großmütter dann nach England zum Beispiel gegangen sind, oder Großbritannien. Genau, also es gibt leider, man kann leider nicht sagen, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ist ein linearer Prozess, sondern wir sehen, wie zum Beispiel in Polen auch, dass es nochmal auch schlimmer werden kann.
Hm. Konnte man vielleicht aus der Vergangenheit heraus Schlüsse ziehen, einen gemeinsamen Nenner finden, wann man da voranschreitet, beziehungsweise die Backlashes auch, woran man das, ob es irgendwas gibt, woran man das messen kann? Gibt es da gemeinsame Nenner oder ist es wirklich so, dass das wirklich von Land zu Land, Zeitperiode zu Zeitperiode sehr unterschiedlich ist?
Ich würde da verschiedene Einflussfaktoren nennen. Und zwar gibt es bezüglich der rechtlichen Regelung, gab es Situationen, wo es nicht erkämpft werden musste, beispielsweise in der Volksrepublik in Polen. Da wurde eine Schwangerschaftsabbrüche 56 legalisiert, ohne dass es eine starke Frauenbewegung geben musste. Das war aber auch im damals politischen Einklang. So. Das ist das eine. Dann ist das andere die prekären Situationen. Also wenn es wirklich so prekär ist, dass Frauen einfach sterben, dann, und das haben wir in Polen, dann formieren sich Menschen, weil sie verhindern möchten, dass Frauen sterben oder Schwangere sterben müssen deswegen. Das ist natürlich auch nicht losgelöst von einem gesellschaftlichen und auch politischen Klima. Und in Polen haben wir uns zu der Zeit, wo es wieder anfängt, 2016, das ganze Thema zu verhandeln, auf der politischen, auf der gesellschaftlichen Ebene, hatten wir eine rechtskonservative Regierung unter der PiS, die oder in der Regierungszeit befürchtet wurde, dass das eh schon sehr restriktive, also sehr stark eingeschränkte Recht auf den Schwangerschaftsabbruch noch mehr eingeschränkt wird. Das heißt, wir müssen schon noch gucken, wie stark sind rechtskonservative Kräfte. Und wir sehen leider innerhalb von Europa, dass rechtskonservative und rechtsextreme Kräfte gesellschaftlich und auch auf der politischen Ebene leider immer mehr Einfluss bekommen. Und dadurch werden nicht nur queere Rechte, sondern eben auch Frauenrechte und generell reproduktive Rechte eingeschränkt werden. Und einige Bewegungen können schon auch als Gegenbewegungen wahrgenommen werden. Also dass jetzt auf einmal 2016 dann Hunderttausende von Frauen auf die Straßen, oder nicht nur Frauen, sondern Menschen auf die Straßen in Polen gehen, ist nicht, weil sich diese Frauenbewegung von sich aus gegründet hat, sondern durch diese massiven Angriffe.
Jetzt haben wir angefangen, schon über Polen zu sprechen. Wenn es um Einschränkungen von reproduktiven Rechten geht, schauen wir auch gerne in Richtung USA, aber eben auch den antifeministischen Backlash, den es jetzt auch anderswo innerhalb der EU gibt, eben in Polen. Wie sieht es da aktuell aus mit der rechtlichen Lage? Was kann man da dazu sagen, 2026?
Also neben Malta ist wirklich eins der restriktivsten, härtesten Regelungen zum Recht auf Schwangerschaftsabbruch in ganz Europa. Das war nicht immer so. Also wie ich vorhin gesagt habe, der Hintergrund ist, dass in der Volksrepublik Polen seit 1957 Schwangerschaftsabbrüche legal waren. Dann nach Ende dieser Volksrepublik in Polen, also Anfang 90er Jahre, gab es diese besondere Situation, dass das geltende Recht von vorher ja nicht mehr galt. Also konnte man neue Gesetze schreiben, neue Gesetze konnten entstehen. Das Ähnliche war auch vergleichbar mit der BRD-DDR. Also in der DDR war es legal, in der BRD nicht. Dann gab es in Deutschland die sogenannte Wiedervereinigung. Und auch bezüglich des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch war dann die Frage, okay, was machen wir jetzt damit? Also wenn wir so zwei grundsätzlich gegenläufige Gesetzeslagen haben. Und in Polen war es so, dass man sich zunächst für einen sehr liberalen Gesetzentwurf entschieden hat, der Schwangerschaftsabbrüche mit einer Fristenregelung legalisierte. Das ist sogar durchs Parlament gegangen und so weiter und wurde dann aber leider von einem Verfassungsgericht gestoppt. Das Interessante ist, dass es in Deutschland mit BRD und DDR genau dasselbe war. Also der Stopp und dieser Verschärfung und dass es dann wieder verschärft werden musste, in Deutschland, im wiedervereinten Deutschland und in Polen in den 90er Jahren genau dasselbe, dass der wichtigste Player dann Verfassungsgericht ist. Und warum sage ich Verfassungsgericht? Weil das in Polen jetzt auch aktuell eine entscheidende Rolle gespielt hat. Und zwar, wie ich vorhin gesagt habe, 2016 gab es eben Verschärfungsversuche unter der sehr rechtskonservativen PiS-Regierung. Das ist entstanden durch die Möglichkeit in Polen, dass man Gesetzesentwürfe einreichen kann als sogenannten Petitionen. Und es gab damals drei, aber vor allen Dingen zwei sehr wichtigen. Die einen, die für eine komplette Legalisierung waren und die anderen, die ein sehr restriktives Gesetz nochmal verschärfen wollten. Und weiter dann zu Lesungen im Parlament, also es wurde dann nur letzterer, also dieser Verschärfung, eingebracht. Und damit bestand eben die dringende Gefahr oder die drohende Gefahr, dass Schwangerschaftsabbrüche jetzt fast nicht mehr de facto möglich sein werden. Und das hat 2016 Hunderttausende von Menschen in Polen auf die Straßen gebracht. Also da reden wir nicht nur von Frauen, da reden wir nicht von einem bestimmten Alter, sondern auch Frauen, die gar nicht mehr oder Menschen, die gar nicht mehr gebärfähig sind oder es nie waren. Da reden wir von einem solidarischen LehrerInnenstreik, den es dazu gab. Da reden wir von Lkw-Fahrern oder meistens Lkw-Fahrer, die Straßen blockiert haben. Also es war wahnsinnig großer Protest, im Oktober oder protestär auch landesweit, die sehr überraschend waren, aber auch sehr ermutigend, dass da so viele Leute auf die Straße gegangen sind. Aber im Endeffekt hat entschieden das Verfassungsgericht in Polen, das muss man aber auch sagen, vorher von der PiS-Regierung anders besetzt worden ist. Das heißt, wir sehen es wie auch in den USA oder generell, dass diese sehr unabhängig arbeitenden Verfassungsgerichte doch auch instrumentalisiert werden können. Und so kam es leider 2020 und dann 2021 in Kraft getreten, dass es zu einer massiven Verschärfung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch, das heißt, das Verfassungsgericht hat beschlossen, dass Abbrüche wegen sogenannter Fehlbildung des Fötus nicht mehr, also der sogenannten embryonalen Indikation, also diesem Grund, nicht mehr durchgeführt werden dürfen, sondern jetzt nur noch aus wirklich medizinischen Gründen, wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist und bei der Entstehung der Schwangerschaft durch eine Straftat. Das heißt, damit sind ungefähr 97% der Gründe, die angegeben werden mussten vorher, fallen jetzt weg. Straftat ist fast nicht möglich nachweisbar, weil bis das nachweisbar ist, weil es braucht dafür einen fairen Prozess. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dass es da länger für Zeit braucht. Es sind meistens diese Frist sowieso dann verstrichen. Das heißt, das kommt, fällt weg. Dann haben wir noch die Möglichkeit eben, dass die Schwangerschaft oder auch die Geburt Lebensgefahr für die schwangere Person bedeutet. Das tritt auch sehr, sehr selten zum Glück so ein. Aber wenn, haben wir dadurch jetzt gesehen, und das ist das Fatale, was die jetzige Regelung als Folge hat, dass Ärztinnen und Ärzte so verunsichert sind, und das habe ich vorhin, meinte ich vorhin mit dieser Verunsicherung, der Stigmatisierung, weil sie auch mit haftbar gemacht werden können, dass sie sich zum Teil nicht trauen, dann die Schwangerschaft rechtzeitig zu beenden, weil es nicht ganz sicher ist, ab wann ist denn die schwangere Person genug mit dem Tode bedroht. Und wir sehen leider seit 2021, dass etliche Frauen deswegen auch gestorben sind, weil nicht rechtzeitig eingegriffen worden ist und ihr Leben nicht gerettet worden ist. Und wir können einfach sagen, dass es jetzt ein de facto Schwangerschaftsverbot in Polen gibt. Ich möchte an der Stelle nochmal gerne auf de facto und de jure eingehen. Also de jure heißt auf der einen Seite, dass es dann eben die Grundlage, wie wir es jetzt auch als Beispiel in Österreich sehen. Wir haben prinzipiell die Möglichkeit, es ist prinzipiell straffrei in der Frist und danach haben wir diese Indikation. De facto heißt dann aber immer, wir müssen uns auch angucken, wie dann wirklich die Regelungen und wie die dann ausgestaltet werden. Also in Polen heißt es, wenn sich dann aber das ärztliche Personal nicht traut, dann müssen wir von einem de facto Totalverbot sprechen. Und für Österreich würde das heißen, wie wir vorhin besprochen haben, wenn es de facto und gar nicht die Möglichkeit in bestimmten Bundesländern gibt, dann haben wir zwar die Jure, die Möglichkeit, aber de facto gibt es keinen Zugang zu reproduktiven Rechten.
Jetzt ist es aber so, dass Polinnen trotzdem nach Österreich reisen, weil es hier trotzdem lockerere Möglichkeiten gibt, liberalere Möglichkeiten, auch wenn wir noch lange nicht da angekommen sind, wo es sein sollte. Warum genau Österreich? Also haben wir da im Umfeld von Polen die besten Möglichkeiten?
Jein. Also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall besser als in einem Land, wo es de facto kein Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen gibt. Dann ist dazu entscheidend die Nähe. Also sehr viele gehen auch einfach nach Berlin oder nach Deutschland, weil es eine gute Zugverbindung gibt und das Land einfach sehr nah ist. Das gibt es dann auch nach Österreich. Und was man an der Stelle sagen muss, ist, es gibt wahnsinnig tolle Organisationen, wie hier in Österreich, nämlich Czasza Wienia. Das heißt, vielleicht nimmt man dann ein bisschen mehr Weg in Kauf, wenn man von der Organisation Czasza Wienia einfach sehr gut unterstützt wird in dieser Entscheidung oder auch in der Durchführung. Wenn Chacha Vienya feststellt, okay, die schwangere Person ist aber leider schon in der Fristen oder schon drüber über die Fristenlösung in Österreich, dann gibt es internationale, also EU-weite andere Organisationen, an die sich Chacha Vienya dann wendet oder sich die betroffenen Personen direkt wenden können, und dann wird man immer weiter reisen müssen. Also am praktischsten ist es natürlich, in das liberalste Land gleich zu reisen, aber dann, dadurch steigen die Kosten einfach immer mehr. Und Österreich bietet eben durch Organisationen wie Chacha Vienya eine Möglichkeit, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch wahrzunehmen und das auch noch in einer nicht verurteilten, sondern möglichst angenehmen Umgebung. Und das ist bestimmt auch mit ein Grund, ja.
Rebecca, auf EU-Ebene wurde ja Ende Februar die Petition von My Voice, My Choice angenommen. Worum ging es da im Kern? Was waren die Forderungen und welche davon können jetzt tatsächlich umgesetzt werden?
Genau, also erstmal möchte ich sagen, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr beachtenswerte Petition, die da eingebracht worden ist, in dem Sinne, dass wir sehen, okay, das Thema interessiert und also nicht nur, weil es betrifft, sondern interessiert einfach sehr viele Menschen in der EU. Das macht schon mal auf jeden Fall sehr viel Mut. Und dann hat die Petition es auch geschafft, über 1,2 Millionen Unterschriften zu sammeln. Also das zeigt wirklich, okay, wir haben etliche EU-BürgerInnen, denen das Thema wichtig ist. Im Kern wollte My Choice, My Voice grundsätzlich erstmal gleichen Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen in der EU, so als Ziel. Also konkret heißt es, es wurde gefordert, dass es EU-finanzierte Mechanismen geben soll, damit Frauen aus Ländern wie Polen oder Malta, wo es eben so ein sehr restriktives Verbot gibt oder eine Regelung gibt, eben in andere Länder reisen können, dass es dass eben die EU eigene zusätzliche Gelder zur Verfügung stellt für genau diesen Zweck, und dass generell die EU mehr Verantwortung nimmt für reproduktive Rechte in den einzelnen EU-Ländern, da dieses Thema oder diese, also generell reproduktive Rechte und dann auch im Speziellen Schwangerschaftsabbrüche immer noch eine sehr nationale Sache und Auslegung sind, wie das eben gehandhabt wird. Also wie ich vorhin gesagt habe, es gibt weltweit keine Regelung, es gibt auch nicht innerhalb der EU eine Regelung, und einer der Wünsche wäre gewesen, dass wir eine einheitliche Regelung haben.
Rebecca, was wurde denn erreicht mit der Petition?
Genau, also formal hat die EU-Kommission dann auf Druck der Petition und die dann eingereicht wurde, beschlossen, dass EU-Gelder grundsätzlich für Abtreibungszugang genutzt werden dürfen. Das heißt konkret, dass der bestehende Fonds ESF Plus, das ist der Europäische Sozialfonds der Europäischen Union, der speziell Gelder bereitstellt, um Menschen zu unterstützen, vor allem in sozialen Bereichen, dafür eingesetzt werden kann, Schwangerschaftsabbrüche zu ermöglichen oder auch generell den Zugang zu reproduktiven Rechten oder diese zu gewährleisten, und aber auch für grenzüberschreitende Maßnahmen. Das heißt, im Ersten können wir sagen, es ist eine Errungenschaft, da wir wirklich tatsächlich zum ersten Mal offiziell bestätigt auf EU-Ebene haben, dass Gelder, EU-Gelder für Schwangerschaftsabbrüche verwendet werden dürfen. Ich sehe es also auf der einen Seite als politisches wichtiges Signal, da wir mal wieder reproduktive Rechte auf diese Ebene gesetzt bekommen haben. Momentan ist die EU, sind auch viele Länder mit sehr vielen anderen Themen beschäftigt, leider mit Krisen, mit Kriegen. Dabei rutscht das Thema immer wieder weiter vom Tisch. Das heißt, so eine Petition und so eine Bewegung hat es geschafft, dieses Thema wieder aufs Tableau zu bringen. Es ist auch ein klares Statement erstmal, dass die EU Abtreibungskosten finanziell unterstützen darf. Und es schafft prinzipiell einen finanziellen Handlungsspielraum für Staaten. Das ist schon mal gut. Kein so großer Erfolg ist es in dem Sinne, dass keine neuen weiteren Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt worden sind. Also ein Fonds, den man sowieso schon benutzt als Staat, wurde jetzt nicht weiter mit extra Geldern, die nur dafür bereitgestellt werden, nochmal gefüttert. Das heißt aber auch, dass die Umsetzung weiterhin sehr von dem politischen Willen der einzelnen Länder abhängt. Das heißt, je konservativer ein Land regiert wird, desto weniger wird es sich um reproduktive Rechte leider und auch Zugang auf Schwangerschaftsabbruch kümmern. Das heißt, prinzipiell wird das strukturelle Problem unzugleicher Zugang weiter bestehen bleiben und wir sind noch lange nicht fertig mit dem Kampf um reproduktive Rechte und einen Zugang zu Schwangerschaftsabbruch.
Wir haben ja auch jetzt vorher schon über Länder gesprochen, die es besser machen, zum Beispiel eben die Niederlande. Kann man sich da irgendwie was davon abschauen oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, die machen es einfach besser?
Also besser heißt ja in dem Fall, so wie wir es jetzt definieren würden, legaler, freier und kostenloser Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Und damit auch mehr die Einhaltung von reproduktiven Rechten, Gewährleistung von reproduktiven Rechten. Und, und reproduktive Rechte sind definiert oder sind jene Rechte von Menschen, selbst über ihren Körper, ihre Sexualität und ihre Fortpflanzung zu entscheiden. Und das meint nicht nur eben diesen Zugang, den legalen, freien und kostenlosen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen, sondern eben auch, ob und wann man ein Kind bekommen möchte, dann nicht nur den Zugang zu kostenlosen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen, sondern auch kostenlosen Zugang zu Verhütung und medizinischer Versorgung und dann eben auch zusätzlich ein Beratungsangebot, wenn ich mich in so einer Situation befinde, aber auch wie generell Aufklärung, wie kommt es zu so einer Situation, wie funktioniert Sex, was ist Sex eigentlich? Was ist konsensualer Sex und so weiter? Und da kann man sagen, dass die Niederlande gilt eben insgesamt als eines der Länder in der EU mit einer sehr weitgehenden Gewährleistung von reproduktiven Rechten in Europa. Und das beinhaltet einmal, dass wenn Schwangerschaftsabbruch sehr liberal geregelt ist, also wie du gesagt hast, bis zur 24. Schwangerschaftswoche erlaubt, danach nur bei sehr schweren medizinischen Gründen allerdings, weil diese Frist sehr weit fortgeschritten ist. Es gibt keine verpflichtende Beratung. Das ist ganz anders zu Deutschland. Da haben wir diese Beratung, ohne dass es die schwangere Person, die einen Abbruch vornehmen möchte, muss dieses Beratungsgespräch gemacht haben, muss dann sich das dokumentiert haben lassen und dann auch nochmal eine Beratungszeit in Anspruch genommen haben. Das heißt aber nicht, dass es in den Niederlanden keine Beratung gibt, sondern es gibt sie, aber sie ist nicht fortgeschrieben und es gibt auch nicht eine Vorschrift. Genau, das heißt, erstens Schwangerschaftsabbruch sehr liberal geregelt, vergleichsweise einfach und selbstbestimmt. Dann gibt es dort oder in den Niederlanden wird der Fokus sehr stark auf Selbstbestimmung gelegt. Das heißt, Frauen können dann auch in dieser Regelung sehr stark selbst bestimmen, ob sie das machen, also warum sie eine Schwangerschaft abbrechen oder nicht. Das heißt, diese ganzen Indikationen und Gründe und Begründungen, warum eben diese Schwangerschaft abgebrochen wird, ist so auch nicht so strikt vorgegeben wie in anderen Ländern, was auch eine sehr liberale Regelung darstellt, weil warum muss ich das angeben? Das ist mein privater Grund. So, das ist der Kernaussage von My Body, My Choice. Ich werde meine Gründe haben. Ich werde sie überlegt haben. Es gibt keine Person, die diese Entscheidung leichtfertig trifft. Aber ich muss sie jetzt nicht auch noch angeben. Und nur dann, wenn ich diese Entscheidung aus dem Grund getroffen habe, dann habe ich das Recht drauf. Sondern es liegt eben bei mir als schwangere Person. Allgemein kann man auch oder ja, kann man auch in den Niederlanden eine sehr gute medizinische Versorgung feststellen. Das heißt, es gibt diese spezialisierten Kliniken viel verbreiteter als zum Beispiel in Österreich. Die sind viel leichter zugänglich, sie sind weiter verbreitet. Es können teilweise auch HausärztInnen die sogenannten Abtreibungspillen, also das medikamentös vorgenommen wird, können die auch verschreiben. Das heißt, ich kann zu meiner Vertrauensperson, der HausärztIn, gehen, die ich sowieso schon lange kenne, und mit dieser Person darüber reden, oder diese Person, die mir vertrauter ist, kann mir diesen Zugang ermöglichen und ich muss nicht extra nochmal woanders hinfahren, vielleicht in ein Krankenhaus, was klinischer ist und auch einen mehr Angst macht und man sich nicht so wohl fühlt. Genau, und generell gilt einfach in den Niederlanden, dass das Gesundheitssystem viel besser erreichbar ist. Und das ist eben auch mit der Liberalisierung in den Niederlanden damals einhergegangen. Es gibt einfach viel mehr Aufklärung und Zugang zu Verhütungsmitteln. Das heißt, es gibt kostenlose Verhütungsmittel viel mehr. Es gibt Sexualkunde-Aufklärung in den Schulen, der relativ offen und vor allen Dingen auch früh anfängt. Und das Ziel, was damit verbunden ist, ist eben ungewollte Schwangerschaften zu reduzieren. Und das sehen wir in Statistiken auch. Damit ist der Aufkommen von ungewollten Schwangerschaften rapide runtergegangen und damit auch Schwangerschaftsabbrüche runtergegangen. Und das heißt, was ich immer gerne sage, weil ich schon auch die andere Seite verstehe, dass man Schwangerschaftsabbrüche verhindern möchte. Also jeder medizinische Eingriff, den möchte man per se gerne erstmal verhindern. Also wenn man Schwangerschaftsabbrüche verhindern möchte, dann sollte man sie legalisieren, weil damit einfach auch gesellschaftlich ein Diskurs einhergeht. Okay, was heißt das eigentlich? Warum? Man spricht viel mehr in Familien. Dieses Thema wird enttabuisiert durch diese Entstigmatisierung. Dadurch kann es zu einer viel wenigeren Verunsicherung, was ich ja auch häufig gesagt haben, führen. Meistens geht es auch einher mit Kampagnen, eben wie in den Niederlanden, dass Aufklärungsunterricht früh anfängt, dass Verhütungsmittel kostenlos oder sehr breit angeboten werden. Und damit würden wir dieses Ziel allgemein auch erreichen zusammen.
Also 2026 auch endlich mal die Scham loswerden, was Sexualität betrifft.
Ja, das glaube ich auch bei etlichen Konservativen. Sex ist was ganz Wunderbares und was ganz Tolles, vor allen Dingen, wenn sehr konsensual und ohne der Angst, dass man schwanger wird, durchzogen werden kann.
Rebecca, da du ja mit diesem Thema hauptsächlich beruflich unterwegs bist, forschst, eine Expertin für dieses Thema bist, was ist vielleicht auch in der Beschäftigung mit anderen Ländern? Was hast du daraus gelernt in den letzten Jahren, wo du dich mit dem Thema beschäftigst, eben vielleicht mit so Ländern wie Polen?
Ja, also die Beschäftigung mit Polen hat mich sehr, sehr, sehr viel gelehrt auch. Das ist zum einen zu Beginn der Proteste in Polen im Anfang Oktober 2016 war das einfach eine ganz kleine Randnotiz in Zeitungen. Da stand irgendwie so 100.000 von Menschen auf grünen Straßen, und das letzte Mal, dass sowas war, war in Solidarność, wo die eben für einen Regierungswechsel und Systemwechsel auf die Straßen gegangen sind, und dann war man so, hä, was ist da jetzt los? Und ich habe damals noch in Berlin studiert, das heißt, Polen ist wirklich unfassbar nah gewesen, und es war einfach nur eine kleine Nachricht. Und dann ist daraus mit auch einer Studiengruppe und anderen Freundinnen irgendwie das Interesse gestiegen, um zu gucken, okay, was ist da eigentlich los? Und im Rahmen meines Studiums ist daraus dann auch ein Dokumentarfilm entstanden, der aber vor allen Dingen den Zweck hatte, in Deutschland aufzuklären. Denn alle, wie wir da waren, und wir haben uns damals auch nicht geschämt, Feministin zu nennen, wir dachten, ja eh, in Deutschland ist der Zugang eh möglich zu Schwangerschaftsabbruch. Dass aber die Regelung so nah beieinander liegen eigentlich, dass nämlich auch beides im Strafgesetzbuch verankert ist und geregelt wird, dass es dann, wie ich vorhin auch gesagt, erzählt hatte, so die Regelungen BRD und Polen in den 90ern so vergleichbar miteinander ist, schon auch mit Unterschieden, aber wie nah wir eigentlich dabei sind, das musste ich erst dadurch lernen, dass ich mich damit erst mit einem anderen Land beschäftigt habe. Also diese Reflexion mit einem anderen Thema und dann mal auf sich selber zu gucken und zu sehen, ah ja, in was befinde ich mich eigentlich, war schon mal sehr, sehr, sehr lehrhaft. Und was ich gelernt habe durch meine Beschäftigung mit der Lage dort, mit Strike Kopjet und anderen Organisationen, ist den Mut und die Kraft für den Kampf, für dieses Thema von den polnischen AktivistInnen. Da bin ich wahnsinnig beeindruckt bis heute von. In Polen ist der Kampf sehr erfolgreich gewesen, dass es bis hin zu eins der drei Wahlkampfthemen waren. Er ist nicht erfolgreich in der Umsetzung, er ist aber immer noch da und er ist von der Wirkungsmacht und dem Power kein Vergleich zu dem, was wir in Österreich oder in Deutschland haben.
Man macht das ja eigentlich im Journalismus nicht, auch in der Wissenschaft nicht, dass man irgendwie in die Zukunft schaut. Das würde ich jetzt so auch nicht fragen oder verlangen, aber jetzt im Hinblick mit USA, Polen, wo diese Themen wieder größer geworden sind, glaubst du, wird das Thema auch in Österreich wieder größer? Und wenn ja, wäre das gut?
Also einer der Gründe, warum dieses Thema und warum man sogenannte Kompromisse wieder angreift, die ich ja vorhin schon genannt habe, ist, dass uns vermeintlich oder dass uns errungene Rechte wieder weggenommen werden sollen. Also wir erleben gerade eine Zeit, in der für Rechte, die gekämpft worden sind, auch in der queeren Szene, dass wir die gerade wieder verteidigen müssen. Das heißt, wir kämpfen eigentlich Kämpfe nicht mal mehr nach vorne für eine Legalisierung, sondern wir kämpfen Kämpfe, um den Status quo überhaupt irgendwie noch beschützen zu können. Das sind Strategien und das ist mein anderes starkes Forschungsfeld, weil ich so gesehen die Seiten gewechselt habe und mich sehr viel mit eben Rechten und rechtskonservativen Bewegungen beschäftige, die eben diese Angriffe starten. Das ist eine ganz bekannte Strategie, dass wir Ablenkungskämpfe kämpfen müssen, weil wir nicht mehr nach vorne und progressiv kämpfen können, sondern eben das erhalten, was wir irgendwie schon erreicht haben. Und das wird auf jeden Fall, wenn bestimmte Kräfte, rechte und rechtskonservative Kräfte wieder auch politisch mehr Einfluss haben und nicht nur gesellschaftlich, wie wir ihn gerade sehen, dann wird auch das wieder eine Strategie werden, dann werden auch da wieder Mittel gekürzt werden und dann wird auch das aktuelle Recht wieder wahrscheinlich angegriffen werden, da bin ich mir relativ sicher. Vor allen Dingen als vergleichende Politikwissenschaftlerin, wenn man einen Blick in andere Länder schaut. Und da heißt es einfach nur für den Aktivismus, sich da nicht drauf einzulassen, sondern auch wenn wir dann das verteidigen müssen, gleichzeitig auch mit Forderungen nach vorne zu gehen.
Das war der Dossier-Podcast. Vielen Dank an Rebecca Pflug für die Einordnung und das Gespräch. Was bleibt, ist ein widersprüchliches Bild. Während auf europäischer Ebene über Fortschritte gesprochen wird, hängt der tatsächliche Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen weiterhin stark davon ab, in welchem Land und oft auch an welchem Ort man lebt. Für viele Betroffene bedeutet das lange Wege, hohe Kosten und große Unsicherheit. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Dossier-Podcast, teilt ihn und schreibt uns gerne euer Feedback. Ich bin Angela Alexa, danke fürs Zuhören.